Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, am Liebe an dich in Christus. Vor einigen Tagen habe ich ein sehr schönes Bild vernommen. Und zwar hat da ein Mensch, ein frommer Christ, versucht, zum Schreiben, wie eigentlich die Gottesbeziehung, die Glaubenshaltung eines Menschen aussehen soll. Und er hat das Bild eines Hausbaus benutzt. Und dann wurde dargelegt, na ja, zuerst muss der Mensch ja bei einem Haus, wenn er dort wohnen will, und vor allem, wenn er dort einen teuren Gast, hier ist gemeint Gott selbst, einladen will, sozusagen in seinem Herzen den Tempel der Herrlichkeit Gottes errichten will, damit Gott dort einwohnt, da muss er bei einem Haus natürlich zuerst das Fundament legen. Um das Fundament zu legen, muss der Mensch natürlich zuerst das Erdreich ausholen, rausholen. Man muss in die Tiefe graben, um dort eben das Fundament überhaupt legen zu können, damit das ganze Haus überhaupt festen Grund hat und befestigt ist und nicht von jedem halbwegs kleinen Wind umgehauen und zerstört werde. Und wie auch die Kirchenlehrer gelegentlich darauf verweisen, ist dieses Ausgraben des Bodens, um Fundament zu legen, eigentlich die Haltung der Demut des Menschen. Der Mensch ahnt und in seinem geistigen Hunger erahnt er, dass Gott heilig und vollkommen ist, dass er gerecht und gütig ist, und er verneigt sich vor ihm in der Haltung der christlichen Demut. Die Ehrfurcht, die hier zum Vorschein kommt. Und wenn dann ein demütiger Mensch angesichts der Größe und Heiligkeit Gottes die Grundlage legen will, so wird in diesem Bild das Fundament mit dem ganzen Glaubenssystem, mit den ganzen Glaubenswahrheiten, mit dem geoffenbarten Glauben verglichen. Das ist das Fundament unseres Lebens dann. Das heißt, wie Christus es offenbart hat, wie Christus den Willen Gottes uns kundgetan hat. Und wir wissen ja, wenn man bei der Legung des Fundaments murkst, wenn man falschen Beton benutzt und so weiter, dann entstehen gewaltige Risse und große Probleme später für das gesamte Haus. Das sind eben die Irrlehren, die Heresien, die eigentlich die Wahrheit, die geoffenbarte Wahrheit Gottes beschädigen und eben keinen vernünftigen Hausbau errichten lassen. Und das ist eben von essentieller Bedeutung, dass man eben den wahren Glauben kennenlernt und ihn vertritt und auch bekennt durch sein Leben. Denn wenn wir nicht auf die Wahrheit Christi uns stützen würden, wie nämlich Christus seinen Willen den Aposteln geoffenbart hat und wie im treuen Dienst der katholischen Kirche dieser Glaube von Generation zu Generation nach dem Prinzip der heiligen Tradition überliefert worden ist, dann hätten wir es ja nur mit einem menschlichen gedanklichen System zu tun und nicht mit der Offenbarung Gottes des Lebendigen und des Wahrhaftigen, der uns am Kreuz in Jesus Christus erlöst hat. Und so legt der Mensch also das Fundament. Heißt ja Fundament, das ist die Grundlage für alles. Aber wir wissen, dadurch ist das Haus noch überhaupt nicht gebaut und errichtet worden. Dann muss der Mensch entsprechend auch die Wände hochziehen. Und in diesem Bild, von welchem ich gesprochen habe, wird unter dem Errichten der Wände, wird das ganze tätige Glaubensleben und die Glaubenspraxis des Menschen gesehen. Das heißt, Gebet, die guten Werke, die Aufopferung, das geduldige sich in Gott vertrauende Annehmen der Widerwärtigkeiten des Lebens. Und er kann sozusagen jedes Werk der Gottes und der Nächstenliebe, jede Hilfeleistung, jedes freundliche Wort, das ist vielleicht ein Backstein zusätzlich, und dann werden die Wände des Gottesgebäudes in uns halt größer, höher. Und wir wissen ja, je höher das Haus, da hat man das Zimmer, da hat man, kann man sich sowohl aufrichten, als auch hat man mehr Luft zum Atmen. Und so hängt es eben von uns ab, wie hoch die Wände unseres Tempels, den wir für Gott errichten sollen und wollen, sein sollen, diese Wände. Sollte es ein herrliches Gebäude sein oder nicht? Und auch da muss ja immer wieder justiert werden, dass die Wände korrekt hochgezogen werden. Das heißt eben im Sinne Christi, nach der Gesinnung Jesu Christi muss das erfolgen. Selbstlos, nicht egoistisch, nicht zum Zweck des eigenen Nutzens oder Vorteils oder welchen auch immer Profits, sondern in der richtigen Gesinnung. Und so errichten wir in unserem Leben, in unserer Tätigkeit, im Alltag die Wände des Tempels Gottes hoch. Und wie gesagt, von uns hängt da sehr viel ab, wie hoch es wird und wie stabil es auch wird. Aber wie gesagt, jede Kleinigkeit, jedes gute Werk, jede Aufopferung, jedes Ertragen von so manchem dummen Geschwätz, jede Fehleinschätzung der eigenen Absichten und Interessen, die kleinen und vielleicht ein bisschen mittelgroßen bis großen Ungerechtigkeiten, mit denen wir zusammenstoßen in unserem Leben, da kann man sich so und so verhalten. Und wenn der Mensch eben das Unwichtige aufopfert und dem lieben Gott sozusagen als sein kleines, bescheidenes Opfer entgegenbringt, da wächst das Gebäude, werden die Wände umso höher und stabiler. Und daraus entsteht Hoffnung. Hoffnung für den Menschen, dass der liebe Gott ihn nicht verwirft, dass er ihn nicht aufgibt, sondern dass er ihn eben aufnimmt, insofern zunächst mal, dass er selbst in diesen Tempel einzieht und Wohnung dort nimmt. Und natürlich gehört dazu eben das liturgische Leben, die Teilhabe am heiligen Messopfer, die häufige heilige Kommunion. Und vor allem natürlich dabei ist der entscheidende Wert auf die Ehrlichkeit, auf die Reinheit der eigenen Intentionen zu legen. Und das alles lässt eben das, den ganzen Tempel umso schmucker herzurichten, damit Gott umso mehr Freude daran hat, wenn er einziehen wird und einziehen darf in das Herz, in die Seele des betreffenden Menschen. Aber, so heißt es in diesem Bild weiter, wenn die Wände, mögen sie noch so hoch und schmuck sein, es fehlt ja noch etwas. Der Glaube ist da, die Hoffnung ist da. Und dann heißt es in diesem Gleichnis, in diesem Bild, dass das Dach eigentlich die Liebe Gottes ist. Das Dach hält ja dann, gibt eben auch den Wänden erst den letzten Schliff und gibt den Wänden, dem ganzen Haus Stabilität und Halt. Weil es alles zusammenhält, so ist eben die Liebe Gottes, die wir in unserem Herzen haben sollen, das, was unserem Leben letztendlich Sinn gibt. Und da ist auf der einen Seite die Liebe Gottes, die er uns gegenüber erweist, aber auf der anderen Seite wird von uns verlangt, dass wir ihm ebenfalls in Liebe begegnen. Und erst dann versteht der Mensch die Sinnhaftigkeit vieler Ereignisse in seinem Leben, wenn er sie unter dem Gesichtspunkt der Liebe Gottes erblicken kann und fähig ist, überhaupt diesen Blick zu entwickeln in seinem Leben. Und Der gute Mensch, der diese Geschichte erzählt hat, er hat dann auch gesagt, aber eben da entsteht das Problem. Wie soll ich erkennen, ob ich Liebe Gottes habe, ob ich sie genug habe? Und er hat einen Punkt eingebracht in die betreffende Diskussion. Er hat gesagt, ja, man kann es vielleicht ein bisschen abmessen, ob der Mensch noch Furcht hat, die irdische Furcht, die Sklavenangst hat, oder ob der Mensch durch seine gesamte Glaubenshaltung diese ungesunde Furcht vertreibt. Und wie der heilige Apostel Johannes, glaube ich, war es, wie er es einmal formuliert hat, die echte Liebe vertreibt die Furcht. Gemeint ist die ungesunde Furcht. Wir wissen ja, jeder hat Sorgen im Leben und jeder hat ein bisschen Angst. Und es gibt auch ein legitimes Maß an Angst, an Sorge. Jeder will überleben, jeder hat Angst vor einer schweren Krankheit. Und da ist nichts Ungerechtes daran oder Unchristliches. Man möchte nicht den anderen Menschen dann zur Last fallen, wenn man alt wird, gebrechlich wird oder schwer krank wird. Es ist alles verständlich, aber gemeint ist dann vor allem noch oder noch stärker die Furcht, die der Mensch entwickelt, wenn er sich den anderen anpassen tut. Manchmal haben wir gewisse Vorstellungen, wir sagen, ja, ich werde heldenhaft mich verhalten. Wenn aber Widerspruch kommt und Gegenwind zu spüren ist von uns, dann passen wir uns gern an und sagen, naja, warum soll ich aufmumpfen? Ich will ja nicht eben ins falsche Licht geraten, möchte ja nicht, dass ich kritisiert werde, dass ich vielleicht den einen oder anderen Nachteil erfahre. So passe ich mich an. Das ist eben die falsche Art von Furcht. Wenn ein Mensch seine gesunde moralische Haltung beschmutzt durch falsche Kompromisse. Das hier nur als Andeutung gewissermaßen. Und wir wissen ja auch in einer bestimmten anderen Hinsicht, wie sich die Angst dann auch negativ auswirken kann. Wir haben es gesehen bei dem ganzen Thema Corona und Impfung, wie viel Angst man versucht hat, seitens des Systems, in welchem wir uns befinden, uns einzutrichtern geradezu, in konzentrierter Art und Weise in den letzten Jahren. Und jetzt merkt man, wie die Leute darunter leiden, dass sie teilweise auch gezwungen worden sind, sich da ein bestimmtes Zeug zu spritzen, und ist die ganzen Nebenwirkungen und das ganze Leid, was dadurch ja auch entstanden ist. Also hier sieht man an der Frage, wie viel ungesunde, sündhafte Angst und Furcht wir haben, daran kann man auch abmessen, ob und in welchem Umfang beim Menschen auch die Liebe vorhanden ist. Und unsere Aufgabe ist es in dem geistlichen Kampf, dass wir durch ständiges Praktizieren unseres Glaubens, im wahren Glauben, dass wir sozusagen das Ganze befestigen, reinigen und dass eben unser Glaube wachsen kann und wir dann doch auch hin und wieder wenigstens anfangen, auch die Mentalität zu entwickeln, nein, der Wille Christi ist für mich entscheidend. Das andere ist auch nicht unwichtig, aber das hat definitiv Priorität. Oh lieber Gott, hilf mir, dass ich auch in einer Konfliktsituation unbedingt die Treue zu dir halte, zu deinem heiligen Gebot, und nicht auf den Weg des Sünders mich begebe, des Lügners und des Opportunisten und so weiter und so fort. Wir wissen, jeder spürt es, wir haben nicht genug davon. Aber schon, es ist interessant, schon das Bewusstsein, wenn ein Mensch das Bewusstsein entwickelt und besitzt, dass er nicht genug davon hat, das ist schon ein guter Anfang und ein richtiger Anfang. Denn würde man nicht ahnen, dass einem etwas Essentielles, Fundamentales entgeht und man es noch nicht hat, würde man es ja auch noch nicht suchen. Wenn man manchmal Menschen begegnet, die sagen, bei mir ist alles in Ordnung. Ja, bei mir ist alles in Ordnung. Ja, ich tue meine Pflicht und ich vertraue auf Gott und na, also alles in Ordnung. Da merkt man eben, der Mensch realisiert gar nicht, dass er das ihm noch etwas noch mehr, noch intensiver, dass er es vermisst, wenn man nicht eben diesen geistigen Hunger hat, diese übernatürliche Sehnsucht nach der Liebe Christi, dass man sie auch zuerst mal die Liebe Christi umso mehr erkennt und versteht und verinnerlicht und auf der anderen Seite in der eigenen Antwort, dass man eigentlich noch mehr tun sollte und man spürt, man tut nicht genug, aber man meint es eben ehrlich, dann erkennt das der liebe Gott, sieht das der liebe Gott und versteht, dass wir schon auf dem richtigen Weg sind und uns auch entsprechend bemühen. Und so wollen wir dieses Bild uns vor Augen halten und uns selbst überlegen und uns die Frage stellen, wo kann, wo soll und wo muss ich noch weiter an mir arbeiten? Vielleicht muss ich das eine oder das andere zerstören, die Wand eine Schicht abnehmen, falls da ein Fehler sich eingeschlichen hat. Ich muss mich korrigieren. Ich muss um Entschuldigung bereit sein zu bitten, die eigenen Verfehlungen erkennend und einsehend und mich bessern und dann versuchen, es von Neuem und besser und richtiger zu machen. Und wenn wir dann es fertig kriegen, doch ein brauchbares Dach draufzusetzen, wenn unsere Liebe Gottes doch schon so vorhanden ist und so entwickelt ist, dass sie unser ganzes Leben halten kann, bei Widerwärtigkeiten, bei Stürmen, dass uns die Sinnhaftigkeit auch mancher sonst nach menschlicher Logik nicht verständlicher Ereignisse aufkommt, die Sichtbarkeit dessen. Wenn wir das verstehen und in der Gnade des Heiligen Geistes auch verinnerlichen können, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und natürlich ist, wir begehen heute ja das wunderbare Fest der Heimsuchung der allerseligsten Jungfrau Maria. Natürlich ist die Mutter Gottes hier wiederum das Vorbild und das leuchtende Beispiel. Sie hat ja mit Jesus zuerst 30 Jahre in Geheimen sozusagen im stillen Familienleben verbracht. Und ganz sicher gab es eine Menge Gespräche, wie auch in unseren Familien die Eltern und die Kinder sich im Idealfall oder so wie sein soll, unterhalten, austauschen. Und sicher hat die Mutter Gottes manche Frage gestellt und manche Frage beantwortet. Und sie hat viel erfahren. Und es hat sie ja auch mit großem Schmerz getroffen, als sie sehen musste, wie ihr geliebter Sohn verfolgt wird, wie ihm haufenweise schlimme Verbrechen an den Kopf geworfen werden, die er angeblich begangen hätte. Er wurde ja schlussendlich der Gotteslästerung beschuldigt und dafür auch zu Tod verurteilt. Und wer von uns Menschen, wie nicht sie, hat ganz genau gewusst, dass das alles falsch ist, dass er der Edle ist, der in diese Welt gekommen ist, um uns zu erlösen von der Sünde und der Macht des Teufels. Aber sie hat dann ja auch unter dem Kreuz ausgehalten. Sie hat auch die ganzen Beschuldigungen, Verwünschungen über sich ergehen lassen müssen. Und sicher wurde nicht Jesus allein beschuldigt, sondern auch Maria Magdalena, die paar frommen Frauen, die unter dem Kreuz Christi ausgeharrt haben. Aber sie hatte ein solches Maß an Liebe Gottes, Glaube, Hoffnung und Liebe, dass sie die Kraft gefunden hat, da auszuhalten. Und so wenden wir uns im vertrauensvollen Gebet an sie um ihre Fürbitte. Sie möge für uns fürbitten, dass wir auch wachsen können und das Gebäude unseres Glaubenslebens so errichten können, dass der liebe Gott eine Freude hat, zu uns zu kommen, bei uns einzuwohnen, uns zu erlösen und mit seinen himmlischen Gnaden zu bereichern. Und dann erfahren wir vielleicht schon ansatzweise hier auf Erden die Schönheit des Glaubens als einer lebendigen Gottesbeziehung. Und wir erkennen die Sinnhaftigkeit mancher Ereignisse, die man mit menschlicher Furcht nur von sich weisen würde, weil man weiß, Gott prüft mich, Gott führt mich, Gott liebt mich und erwartet ebenfalls mit Sehnsucht, dass ich ihm seine Liebe mit der Hingabe, aufrichtigen, totalen Hingabe meines Herzens beantworte. Und dann lebt Gott in mir und mein Herz wird zum Tempel seiner Gnade, Herrlichkeit und Barmherzigkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.